Black Voices. Black Voices. Der Podcast mit Armand Zorn und seinen Gästen.
Hallo und herzlich willkommen zu Black Voices. Das ist unsere zweite Ausgabe und herzlich willkommen aus dem Deutschen Bundestag. Ich bin euer Host, mein Name ist Armand Zorn, Bundestagsabgeordneter aus Frankfurt am Main. Und ich freue mich sehr, dass ich heute einen sehr spannenden Gast habe. Herzlich willkommen, Bettiel Beche.
Hallo und ich freue mich heute mit dir gemeinsam zu sprechen.
Schön, dass du da bist. Wie war denn deine Anreise?
Oh, gute Frage. Gut. Also ich bin mit der Bahn angekommen.
Quasi pünktlich?
Pünktlich, keine Verspätungen. Ja, meine Anreise war ganz gut.
Sehr schön, freut uns. Wer bist du denn, Bettiel?
Wer bin ich denn? Menschen haben ja immer unterschiedliche Rollen und je nachdem, wo man ist, in welchem Raum man ist, nimmt man dann den einen oder den anderen Hut oder die eine oder die andere Rolle. Und ich glaube, heute würde ich sagen, ich bin eine schwarze Person in Deutschland. Ich bin Autorin und auch Aktivistin.
Und Ökonomin bist du auch.
Und Ökonomin, genau. Also ich bin nicht nur sozusagen Aktivistin, sondern ich weiß auch, wovon ich spreche und was ich kritisiere.
Das ist schön. Und du bist auch Mitbegründerin des Social Justice Institute in München.
Richtig.
Was macht ihr denn?
Also quasi vor der Zeit, als dieses Buch rausgekommen ist, habe ich zum Großteil Seminare gegeben, Fortbildungen gegeben. Das mache ich auch immer noch. Aber das ist so ein bisschen in den Hintergrund getreten zu allen möglichen Ungerechtigkeitsthemen, zu allen Ismen, aber mehrheitlich zu dem Thema Rassismus beziehungsweise zur Verbindung von Rassismus und Klasse, was sozusagen ja mein Schwerpunkt ist.
Dein Schwerpunkt ist Rassismus, Klassen, Gender, Migration und Bildung. Und du hast ein Buch herausgebracht, das nennt sich Nie mehr leise, die neue migrantische Mittelschicht.
Richtig.
Was hat dich dazu bewegt, dieses Buch zu schreiben?
Ich weiß nicht, wie es anderen Menschen geht, die schreiben. Also ich hatte so mehrere Ansatzpunkte, an denen ich war und dachte, ich glaube, ich muss das mal aufschreiben. Und ein Punkt ist der, dass ich mich relativ lange in so rassismuskritischen Netzwerken bewegt habe und immer wieder so ein Gefühl hatte von, es fehlen bestimmte Perspektiven, es fehlen bestimmte Menschen mit bestimmten Erfahrungen. Und dieses Gefühl hat mich irgendwie angetrieben nach 2020, als die Verlage auf einmal gemerkt haben, oh, es gibt ja schwarze Menschen, die schreiben. Und dann waren da noch so viele Menschen auf der Straße zu Black Lives Matter. Und Deutschland hat so langsam sich damit auseinandersetzen müssen, dass auch Rassismus in Deutschland existiert im Mainstream. Und dann dachte ich mir, ja, wenn die Verlage gerade sozusagen bereit und offen sind, diese Themen zu verlegen, dann vor allen Dingen ist es mir wichtig, eben nicht nur für eine weiße Leserschaft das Thema Rassismus zu erklären, sondern eben aus meiner Perspektive gesprochen, für Menschen, die so aufgewachsen sind wie ich, ein Buch zu schreiben, das A, einmal erklärt, wie so persönliche Erfahrungen nicht nur einzelne Erfahrungen sind, sondern eben kollektive Erfahrungen. Und wie man sozusagen aus diesen kollektiven Erfahrungen auch nochmal auf diese Systemfrage eingehen kann.
Mhm. Meine, so ein Buch zu schreiben, das klingt vielleicht leichter, als es wirklich ist. Kannst du nochmal beschreiben, wie es dir dabei ergangen ist? Was waren so die größten Herausforderungen? Was hat dich angetrieben? Was hat dich motiviert?
Mhm. Also meine Agentin hat, also für die Menschen, genau, für die Menschen, die sozusagen nicht wissen, wie das läuft, meistens ist es so, dass dieser Tage Bücher so verlegt werden oder sozusagen Bücher rauskommen, wenn man sich vorher eine Agentur sucht und dann selektieren die quasi vor. Das heißt, ich hatte schon was niedergeschrieben und habe mich dann damit beworben und dann habe ich eine Agentur gefunden, die meinte, genau, damit müssen wir rausgehen, wir finden einen Verlag. Und meine Agentin eben, die mir geholfen hat, einen Verlag zu finden, die meinte, es gibt Menschen, die schreiben, weil sie schreiben können und schreiben wollen und es gibt Menschen, die haben was zu sagen und deswegen schreiben die. Und ich gehöre zu den Zweiteren. Also ich hatte schon immer was zu sagen und dachte, jetzt muss ich das auch mal niederschreiben.
Und als du dann einen Verlag, erstens eine Agentin hattest, dann einen Verlag gefunden hast, wie läuft dann so ein Prozess ab? Nimmt man sich 2, 3, 4 Monate Zeit und schreibt so ein Buch runter oder wie läuft das ab?
Auch das ist bei mir so eine Sondergeschichte, wenn man so will. Wobei, so besonders dann auch wieder nicht, aber ich habe ja Kinder. Und als ich den ersten Wurf geschrieben habe, da war mein Mann in Elternzeit. Das heißt, ich hatte so eine kurze Spanne und die habe ich dann genutzt und habe die dann sozusagen zum Schreiben genutzt und habe dann sozusagen damit mich beworben. Und dann gab es, nachdem ich den Verlag gefunden hatte, Also ich habe mehrere Angebote gehabt, dann habe ich mich für einen Verlag entschieden und dann habe ich sozusagen nochmal mit dem Verlag zusammen intensiv 3, 4, 5 Monate an dem Manuskript gearbeitet.
Also insgesamt, wie viel Zeit hast du dafür verwendet, das Buch zu schreiben?
Also angefangen zu schreiben habe ich im Sommer 2021 und rausgekommen ist es im Frühjahr 2023.
Oh.
Ordentlich.
Ja, tatsächlich. Ja, das ist ordentlich. Aber ja. Und gab es so Momente, wo du vielleicht dran gezweifelt hast oder wo du dich gefragt hast, warum machst du das? Oder ob du nicht überlegt hast, ob das lieber ein Podcast werden sollte oder ob das nicht ein YouTube-Video sein könnte.
Ja, habe ich mir alles überlegt tatsächlich. Ja, ich habe mir tatsächlich auch überlegt, ob ich nicht in Richtung Podcast gehen will oder auch sowas Visuelles eher machen will. Und ich finde das auch immer noch sehr wichtige Medien und auch ein wichtiges Medium sozusagen, auch ein Video und Menschen in Bewegung und auch ne, gestikulieren und dieses Ganze zu sehen und zu spüren, gerade wenn man über so wichtige Themen spricht. Ich habe mich aber dazu entschlossen zu schreiben, weil Menschen wie mir ganz lange abgesprochen wurde, dass wir schreiben können. So. Und deswegen war das natürlich auch so ein Beweggrund zu sagen, hier, meine Lehrerin aus der 4. Klasse.
Liebe Grüße.
Liebe Grüße.
Also es ging dir darum, schon deine Botschaft, deine Message rüberzubringen und das zu schreiben in ein Buch, aber auch zeitgleich ein Stück weit auch erst zu beweisen, dass schwarze Menschen und dass du als schwarze Frau auch in der Lage bist, ein Buch zu schreiben, was sehr lesenswert ist.
Genau, also ich bin quasi auch schon damit angetreten zu sagen, wenn ich ein Buch schreibe, dann schreibe ich das auch anders. Mhm. Und ich habe in den ersten Zeilen quasi geschrieben, sehr bewusst, dass das kein Dear White People Buch ist, sondern dass ich dieses Buch geschrieben habe für alle Menschen, die so aufgewachsen sind wie ich und für alle Menschen, die verstehen wollen, wie soziale Ungleichheit funktioniert, im Kleinen und im Großen. Und wenn ich sage, ich wollte sozusagen anders schreiben, dann natürlich deswegen auch, weil wenn jetzt andere Menschen Bücher schreiben, dann müssen diese oder sollten diese Bücher auch anders geschrieben sein. Und was ich damit meine, ist, dass ich sehr bewusst auch versucht habe, Gegenerzählungen zu beschreiben, zu wie wir sonst so im Mainstream in der Politik oder in der Gesellschaft über migrantisches Leben sprechen. Über gewisse Perspektiven, die oft entweder unsichtbar gemacht werden oder abgewertet werden. Und da sozusagen aus einer anderen Perspektive, aus einer anderen Brille nochmal drauf zu schauen und Fragen zu stellen oder in Frage zu stellen, wie Gesellschaft auf bestimmte marginalisierte, rassifizierte Menschen blickt.
Und dann kam dein Buch raus. Wie war denn die Resonanz? Wie haben das Freunde und Familie aufgenommen, aber auch darüber hinaus? Was hast du seitdem erlebt?
Vielleicht sollte ich dazu sagen, weil ich das eben tatsächlich auch sehr wichtig finde, weil am Ende steht dann meistens so ein Name auf so einem Buch und es wird nicht erzählt oder nicht sichtbar, wie viele Menschen eigentlich daran beteiligt sind. Und neben dem Verlag oder der Lektorin und der Agentin hatte ich natürlich unglaublich viel Unterstützung aus meiner Familie, aber auch aus dem Freundeskreis, die mich mental, moralisch unterstützt haben, aber auch die mir immer wieder Hilfestellung gegeben haben an Punkten, wo ich nicht weitergekommen bin oder mich ermutigt haben, genau nochmal in diese Wunde reinzugehen und zu sagen, nee, genau deswegen ist es wichtig, dass du dieses Buch schreibst und diese Perspektiven aufmachst. Und die Resonanz war ja überwältigend eigentlich. Überwältigend insoweit, als dass mir sehr viele Menschen geschrieben haben, die wahrscheinlich auch so zu dieser neuen migrantischen Mittelschicht gehören oder eigentlich sehr klar zu dieser neuen migrantischen Mittelschicht gehören und dafür sehr viel von ihrem Elternhaus, von ihrem Zuhause, von dem, wie sie aufgewachsen sind, quasi ablegen mussten, sich assimilieren mussten, um an einem anderen Ort zu sein heute, als wie damals die Eltern zum Beispiel. Und da habe ich sehr viel positive Rückmeldungen bekommen im Sinne von, ja, dass man das Gefühl hat, aus so einer Isolation auszubrechen und zu verstehen, wie viele Menschen sozusagen die gleichen Erfahrungen machen und wie widersprüchlich das auch ist, zu sagen, man strebt irgendwie ein besseres Leben an und die Eltern machen alles dafür. Und dann ist man da irgendwie und merkt, wie sehr man sozusagen nahezu gezwungen wird, sich zu trennen von dem, was man eigentlich ist, von dem, was man eigentlich will. Das heißt, die Erfahrungen oder die Rückmeldungen, die ich bekommen habe, sind natürlich auch oft so schmerzhafte Erfahrungen im Sinne von, ich habe das sehr lange ignoriert oder ich habe nicht darüber gesprochen, ich habe nicht darüber nachgedacht und das hat mich jetzt nochmal angeregt, zu verstehen, dass wir viele sind und dass sich dieses unwohle Gefühl, dass es einen Grund hat.
Und damit sind wir auch beim Thema angekommen. Und vielleicht, bevor wir tiefer reingehen, nochmal die Frage, wo du die Trennung sehen würdest zwischen Race und Klasse.
Ich glaube, ich würde da gar nicht unbedingt, also aus meiner Perspektive macht das keinen Sinn, eine Trennung zu machen. weil in meiner Erfahrung, sowohl in meiner gelebten Erfahrung, aber auch aus der Perspektive, aus der ich Gesellschaft analysiere, diese zwei Sachen untrennbar sind. Und ich mache mal ein Beispiel oder mehrere Beispiele, um sichtbar zu machen, wie sehr sozusagen Race und Class, Rassismus und Klassengesellschaft in unserem Alltag sichtbar und spürbar sind. Weil wenn wir uns zum Beispiel vorstellen, wer sind die Menschen, die im Supermarkt die Regale einräumen? Wer sind die Menschen, die die Straßen bauen und die wieder sauber machen? Wer sind die Menschen, ich habe heute das erste Mal mir Essen liefern lassen von einer Firma, deren Namen ich jetzt nicht nenne. Natürlich war das eine migrantische Person, die mir das Essen gebracht hat. Also du merkst, Rassismus und Klasse ist eigentlich gar nicht voneinander zu trennen. Das sind sozusagen migrantische Menschen, die schlecht bezahlten Jobs unter schlechten Arbeitsbedingungen machen. Und diese zwei Sachen hängen sehr stark miteinander zusammen.
Und in deinem Buch sprichst du von der neuen migrantischen Mittelschicht. Als ich das gelesen habe, habe ich mich sehr darüber gefreut, einfach, dass du diesen Begriff auch prägen willst und dass du versuchst, diese Mittelschicht zu beschreiben. Mhm. Etwas, was wir aus vielen anderen Ländern kennen, wo das sich ein Stück weit etabliert hat, in den USA beispielsweise, in Großbritannien beispielsweise. Aber uns ist lange dauert, ehe das wirklich auch in der gesellschaftspolitischen Diskussion angekommen ist und vor allem aber auch im ökonomischen Kontext angekommen ist. Deswegen, was zeichnet denn aus deiner Sicht die neue migrantische Mittelschicht aus?
Also das ist zum Beispiel ein Punkt gewesen, der mir sehr viel Kopfschmerzen bereitet hat. Ich habe immer mal wieder versucht, ansatzweise das zu definieren und habe mich dann sehr bewusst entschieden, keine Definition zu liefern. Und deswegen, weil ich nicht sozusagen in der Definition schon Ausschlüsse generieren wollte. Mhm. Und ich würde heute sagen, ich beschreibe die neue migrantische Mittelschicht so, dass das die Menschen sind, die natürlich mehrheitlich in migrantischen ArbeiterInnenhaushalten groß geworden sind und eben heute woanders stehen als ihre Eltern damals.
Und da geht es sicherlich auch um einen gewissen Bildungsaufstieg, den man durchgemacht hat, den man geschafft hat. Ich glaube, ich darf da auch aus meiner persönlichen Erfahrung sprechen. Ich hatte immer das Glück, dass beide Eltern bei mir studiert haben, beide Akademiker waren und dass denen stets wichtig war, dass ich auch zur Schule gehe, dass ich auch studiere und alles dafür gesorgt haben und alles dafür gemacht haben, damit es mir gut geht und damit ich diesen Bildungsweg auch gehen kann. Weiß aber auch, dass ich viele Freunde hatte, deren Eltern nicht studiert haben, keine Akademiker waren und entsprechend auch als Facharbeiter gearbeitet haben. Und für die war das immer ein Struggle, sozusagen diesen Aufstieg zu machen, einen Schritt weiter gehen zu können, als die Eltern das vielleicht geschafft haben. Wie nimmst du das wahr? Inwiefern gibt es noch strukturelle Barrieren, die dafür sorgen, dass insbesondere migrantische Menschen diesen Weg nicht gehen können, obwohl sie oft alles bringen, was es braucht, um tatsächlich das zu machen?
Also zwei Sachen. Ich habe immer so eine Hassliebe zur Sprache, weil eigentlich müsste man alles immer wieder so in Kontext setzen. Mhm. Aber vielleicht deswegen sozusagen die eine Anmerkung. Ich glaube, ich würde sagen, eigentlich müssten wir darüber sprechen, welche Fähigkeiten anerkannt werden und warum nicht. Weil ich eigentlich aus der Perspektive, aus der ich spreche, sage, dass alle Menschen Fähigkeiten, Potenziale und Möglichkeiten haben, die wichtig und richtig sind, ohne da sozusagen eine Hierarchie aufbauen zu müssen. So, aber nun ist die Welt, das Bildungssystem, Schule und unsere Gesellschaft, so wie sie ist. Und wenn wir da sozusagen auf die Institution Schule schauen, wenn wir auf Bildung schauen, dann würde ich ganz klar sagen, und nicht nur ich, dass Schule der Raum ist, der ganz klar soziale Ungleichheit herstellt. Und wenn ich sage, wir leben in einer Klassengesellschaft, würde ich sagen, dass Schule ganz klar Klassengesellschaft nicht nur reproduziert, sondern auch zementiert. Das heißt, wenn Menschen oder Kinder aus AkademikerInnenhaushalten kommen, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, unabhängig von dem, was sie mitbringen, dass sie später an der Uni landen werden. Und migrantische Arbeiterkinder hingegen, unabhängig davon, was sie mitbringen, die Wahrscheinlichkeit sehr groß ist, dass sie eben nicht auf der Universität landen werden.
Und kannst du das an ein paar Beispiele festmachen oder womit erklärst du dir das, dass es tatsächlich diese Barrieren gibt, die struktureller Natur sind und die am Ende so unfassbar viel über die Zukunft von jungen Menschen entscheiden?
Und auch da sozusagen müssen wir erstmal darüber sprechen, warum ist das so? Und wenn wir über Klassengesellschaft sprechen, dann existiert diese Klassengesellschaft ja nicht zuerst in Schule, sondern erstmal in Gesellschaft. Das heißt, wir leben in einer Gesellschaft, wo soziale Ungleichheit quasi das Fundament der Gesellschaft ist. Wir brauchen sozusagen diese soziale Ungleichheit, um zu rechtfertigen, dass es den einen besser geht und den anderen schlechter geht. Und die, die sozusagen denen schlechter geht, die müssen eben unter schlechten Bedingungen, unter zu schlecht bezahlten Jobs und so weiter, die schlecht bezahlten Ausbeutungstätigkeiten machen. Und andersrum profitieren aber natürlich sehr viele Menschen davon. Beziehungsweise, wenn man das in Relation setzt, würde ich andersrum eher sagen, dass ein Großteil der Menschen quasi Tätigkeiten machen muss, und kaum über die Runden kommt und ein ganz kleiner Teil der Gesellschaft davon profitiert. So sozusagen aus meiner Perspektive gesprochen. So, das ist sozusagen die Klassengesellschaft. Und ich mache das in dem Buch nochmal so auf, dass ich von drei Klassen sozusagen spreche. Von einmal der Oberschicht, dann die Mittelschicht, also das Bildungsbürgertum und der Arbeiterklasse. Und wenn wir sozusagen Gesellschaft so betrachten und dann nochmal sozusagen auf Schule blicken, dann sehen wir relativ schnell, dass diese drei in Anführungszeichen Klassen durch Schule auch reproduziert werden. Ich weiß nicht, wir sind jetzt in Berlin, ich komme eigentlich aus Bayern. Ich komme nicht eigentlich aus Bayern, sondern ich lebe jetzt in Bayern. Ich komme eigentlich aus Baden-Württemberg, aber das macht gar keinen Unterschied, weil da gibt es eben das Dreiklassensystem in der Schule. Und wenn wir das sozusagen übersetzen in die Klassengesellschaft, sehen wir ganz klar, wer sind die Menschen, die auf die Hauptschule geschickt werden oder die Kids, und wer sind die, die auf die Realschule oder aufs Gymnasium geschickt werden.
Ja, und ich weiß nicht, ob du darüber reden möchtest, aber in dem Buch sprichst du ja auch von deinen persönlichen Erfahrungen, die du mit Bildungsrassismus und auch Bildungsklassismus gemacht hast. Wie bist du damit umgegangen? Wie sehr hat es dich als Mensch auch geprägt?
Ich muss dazu sagen, ich hatte am Anfang das Gefühl, irgendwie so pressemäßig wurde ich irgendwie ständig auf dieser persönlichen Ebene angesprochen und dachte mir dann, irgendwann habe ich ein anderes Buch geschrieben. Und dann bin ich irgendwann übergegangen und habe gesagt, ich spreche eigentlich über diese persönlichen Sachen nicht mehr. Sehr bewusst, weil schwarzen Menschen, rassifizierten Menschen so ne, oft auch sozusagen so begegnet wird mit so einem ja. Erzähl mal und Opferperspektive und so weiter. Und das ist nicht mein Anspruch, sondern ich habe bewusst sozusagen diesen persönlichen Zugang in dem Buch gewählt, um ihn dann sozusagen mit der strukturellen Ebene zu verbinden. Und nicht, weil ich ein Bedürfnis habe, irgendwie unbedingt meine persönlichen Erfahrungen und meine Geschichte zu teilen, sondern um, und das, was ich am Anfang gesagt habe, einen Zugang zu finden zu Menschen, die sehr ähnlich aufgewachsen sind wie ich. Und um diese Parallelen aufzuzeigen, um das Kollektive da drin aufzuzeigen. Das heißt, wenn ich von meinem Aufwachsen erzähle oder von meinen Erfahrungen in der Schule, dann beschreibe ich das so, dass ich in einem migrantischen Viertel groß geworden bin, mehrheitlich Arbeiterviertel groß geworden bin. Und ganz klar, in dem Moment, in dem wir sozusagen in der Schule waren, hat sich genau das, was ich immer beschreibe, der Zusammenhang von Rassismus und Klasse, hat sich in uns eingeschrieben. Ne? Wenn deine Eltern Arbeiter sind, dann wurde dir eben auch gesagt, du bist halt eher praktisch begabt wie deine Eltern. Mir wurde, glaube ich, gesagt, ich sollte Kosmetikerin werden oder sowas in der Art. Und andersrum, das sind ja sozusagen nicht Erzählungen, die jetzt irgendwie aus dem Nichts kommen, sondern das sind ja Erfahrungen, wie gesagt, die sehr viele Menschen teilen, habe ich sehr wohl beobachtet, wie das deutsche Kind, das irgendwie nicht sich an die Regeln halten konnte und 6 Stunden irgendwie ruhig sitzen konnte, was ja eigentlich schon so ein Unding ist, zu erwarten, dass junge Menschen von morgens bis abends sich an die Regeln halten und irgendwie still sitzen. So, und dass denen dann eher unterstellt wurde, dass sie sich langweilen. Und so sozusagen wurde uns in dem Moment, wo wir in Schule sozusagen gekommen sind, relativ schnell klar gemacht, welchen Rang unsere Eltern und damit auch wir in der Gesellschaft haben und dass wir sozusagen uns damit abfinden sollen und müssen, dass wir sozusagen im unteren Glied der Gesellschaft sind.
Ja, als du gesprochen hast, konnte ich absolut ein Stück weit das nachempfinden, was du gesagt hast. Und das ist ja teilweise das Traurige, dass oft schwarze Menschen, ohne sich zu kennen, ohne ähnliche Vorstellungen zu haben, aber durchaus ähnliche Erfahrungen in der Vergangenheit gemacht haben und teilweise heute es immer noch machen. Bei mir war das so, dass ich im Alter von 12 von Kamerun nach Deutschland gekommen bin und kein Wort Deutsch sprach, aber durchaus gute Schulnoten hatte. Und plötzlich stand ich vor der Herausforderung, dass ich dann hier meinen Bildungsweg weiterhin nachgehen wollte. Und sind zum Schulamt gegangen mit meinen Eltern und ich wäre in Kamerun in die 8. Klasse versetzt worden. Und die Mitarbeiterin dort beim Schulamt in Halle an der Saale hat vorgeschlagen, dass ich doch erstmal in die vierte Klasse gehen sollte. Und das in einem Stadtteil, der damals durchaus gesellschaftlich schwierig war, wo es einen hohen Ausländeranteil gab, wo es sehr viel soziale Spannung gab, mehr oder weniger. Und meine Eltern haben gesagt, nein, das machen wir nicht. Meine Eltern haben gesagt, vielen Dank, sind mit mir rausgegangen und sind dann mit mir von Schule zu Schule durch die gesamte Stadt gegangen und sind mit mir bei jedem Schulleiter und jede Schulleiterin entsprechend eingetroffen und haben dann letztendlich einen Schulleiter gefunden, der gesagt hat, okay, der kann zwar kein Deutsch, aber der hat gute Noten und wieso probieren wir das nicht einfach aus? Und so ist es dann passiert, dass ich die 7. Klasse wiederholt habe und erstmal für ein halbes Jahr nicht benotet wurde. Aber dann plötzlich haben dann alle festgestellt, Moment, der ist ja aufgeweckt und der versteht dann doch ein bisschen was. Und dann bin ich dann den normalen Bildungsweg mit anderen Gleichaltrigen gegangen. Und bis heute stelle ich mir die Frage, was wäre aus meinem Leben gewesen, wenn meine Eltern verunsichert gewesen wären und gesagt hätten, ja, wir machen das so. Oder wenn wir keine Schule gefunden hätten, die gesagt hätte, wir probieren das mal. Und das ist etwas, was mich persönlich nie losgelassen hat, was aber zeigt, wie ungerecht das Bildungssystem nach wie vor ist. Und ich glaube, das hat sich leider nicht allzu viel verändert und welche strukturellen Barrieren es am Ende immer noch gibt. Und deswegen bin ich dir auch so dankbar, dass du in deinem Buch das so genau benennst und dass du genau damit auch zeigst, wo wir im Bildungssystem nochmal ansetzen sollten. Zum Abschluss vielleicht nochmal beim Thema Bildung die Frage, wo siehst du nochmal Stellschrauben, wo wir als Gesellschaft, wo wir auch als Politik dafür sorgen können, dass wir ein Bildungssystem haben, was das Talent des Einzelnen stärker in den Vordergrund setzt, unabhängig davon, wie er aussieht oder aus welchem Milieu er kommt oder aus welcher Klasse er kommt, und dass wir auch dafür sorgen können, dass jeder sein Potenzial entfalten kann?
Also ich schreibe in dem Buch nicht nur über Rassismus und Klasse, sondern auch über sozusagen, wenn man sie will, die größere Klammer Kapitalismus und Migration. Und wenn man sozusagen dieses Kapitalismus-Thema da auch noch mit reinbringt, was wir bisher sozusagen noch nicht besprochen haben, dann würde ich ganz klar sagen, wir haben ja durch Schule nicht nur die Klassengesellschaft reproduziert, sondern wir haben ja auch ein Wirtschaftssystem, was gleichzeitig auch ein Gesellschaftssystem ist, in dem wir ständig in Konkurrenzkampf zueinander stehen. Also wir leben nicht in einer Gesellschaft und auch die Wirtschaft ist nicht so aufgebaut, dass es uns allen gleich gut gehen soll. Und wenn wir diese jungen Menschen in Konkurrenz zueinander stellen, dann kann dabei nichts Gutes rauskommen. So. Beziehungsweise, das ist systemimmanent, ne? Dann reproduziert sich die Ungerechtigkeit der Gesellschaft immer und immer wieder. Und das ist quasi die Systemfrage, die ich damit stelle. Und wenn wir jetzt sozusagen auf Schule blicken und fragen, wie können wir Schule verändern, wie können wir das Bildungssystem verändern, würde ich sagen, wir müssen aufhören, die jungen Menschen in Konkurrenz zueinander zu stellen. Was natürlich im Umkehrschluss bedeutet, dass wir auch uns Erwachsene uns verweigern müssen, zu sagen, wenn es mir gut geht, dann muss es dir, Armand, schlecht gehen. Weil das ist immer ein Nullsummenspiel. Sondern ich will auf eine Gesellschaft hinarbeiten, in der es uns allen gut geht. Das bedeutet natürlich auch, dass den Menschen, denen es jetzt gerade besonders gut geht, dass das auch für diese Menschen Konsequenzen hat. Aber du verstehst, ne? Also ich finde es schwierig, nur auf Bildung zu schauen. Es gibt Menschen, die das tun und meinen, man müsste irgendwie nur ein paar Schrauben verändern und dann verändert sich ganz viel. Ich glaube aber nicht daran. Ich glaube, dass Schule bewusst so ist und dass sie sozusagen das, was im Großen in der Gesellschaft schiefläuft, die Ungerechtigkeit und die soziale Ungleichheit, die da ist, reproduziert. Und deswegen appelliere ich immer wieder daran zu sagen, wir müssen Schule fundamental verändern. Eigentlich müssten Eltern, Lehrkräfte, junge Menschen gemeinsam auf die Straße gehen und sagen, wir lassen uns sozusagen nicht mehr weiter verarschen, weil eigentlich, also man muss ja nicht überall einer Meinung sein, aber wenn man sich das Bildungssystem in Deutschland anschaut, dann schreit es ja danach, dass es einfach so katastrophal ist und dass es eigentlich nicht so weitergehen kann. Und dennoch verändert sich seit Jahrzehnten überhaupt nichts. Und ich finde, dass es nicht nur eine Ungerechtigkeit ist, sondern dass es extrem unverschämt ist, jungen Menschen gegenüber so zu begegnen und zu sagen, als Gesellschaft zu sagen, eigentlich ist uns relativ egal, was mit euch ist und wie ihr groß werdet, weil die, die sozusagen genug Kapital haben, die werden schon dafür sorgen, dass ihren Kindern gut geht und der Rest schauen wir mal.
Absolut. Und ich finde es gut, dass du die Systemfrage stellst. Und auch als Finanzpolitiker bin ich der Meinung, dass die entscheidende gesellschaftlich-politische Debatte, die wir gerade miteinander führen sollten, muss in der Frage von Verteilung von Vermögen liegen. Und weil das nicht nur ein Schlüssel ist, wenn es darum geht, bestimmte Sachen zu finanzieren, aber auch, weil es darum geht, durchaus, wenn gewisse demokratiefeindliche Tendenzen entstehen, dass man dann auch entsprechend durch eine bessere Politik dann auch angehen kann. Ich würde aber gerne noch beim Thema Bildung bleiben und gemeinsam versuchen, eine Vision von Schule gemeinsam zu zeichnen. Also wenn ich gerade richtig zugehört habe, dann bin ich der Meinung, du bist sicherlich dafür, dass wir Noten abschaffen. Also in ein Schulsystem, wo Kinder miteinander konkurrieren und es eigentlich da am Ende geht, wer hat die bessere Noten, da profitiert kein Kind davon. Ne? Ich bin mir sicher, dass du auch zustimmen wirst, dass wir über Räumlichkeiten denken müssen, wie die eigentlich gestaltet sind, wie die konzipiert sind. Auch, dass wir aber auch über Personal nachdenken müssen. Also inwiefern haben wir eigentlich genug Pädagoginnen und Pädagogen, aber auch Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, um dafür zu sorgen, dass wir unsere Kinder auf eine Zukunft vorbereiten können. Gibt es noch andere Elemente, wo du sagst, das wäre auch insbesondere für schwarze Menschen wichtig, dass wir die in eine Schule von morgen auch haben?
Ich glaube, ich würde das tatsächlich gar nicht auf unbedingt schwarze Menschen begrenzen. Und ich hatte ja anfangs schon gesagt, ich habe selber Kinder und ich glaube, alle Menschen, die mit jungen Menschen zusammenarbeiten oder entweder selber Kinder haben, wissen ja eigentlich, wie absurd das ist. Also das eine fängt eher an zu laufen, das andere spricht oder das andere hängt sozusagen irgendwo schon in den Bäumen. So, Menschen sind unterschiedlich, junge Menschen sind genauso unterschiedlich. In dem Moment, wo sie in Schule kommen, wird versucht, sozusagen so eine Gleichstellung herzustellen. Und ich glaube, da würde ich als erstes ansetzen. Ich würde, wenn du sagst, Lehrpersonal, ich hatte mir tatsächlich mal überlegt, in Schule zu gehen, also Lehramt zu studieren, und habe mich nochmal umentschieden, weil ich das sehr schwierig finde, in so ein System der Ungerechtigkeit zu versuchen, so diese kleinen Veränderungen zu machen und selber immer wieder zu scheitern. Weil wenn ich sozusagen in Schule gegangen wäre oder wenn ich in Schule wäre oder wenn ich mir meine Vision von Schule verwirklichen würde, dann würde ich erstmal den Menschen und den jungen Menschen sagen, ihr seid erstmal alle großartig so, wie ihr seid. Und unterschiedlich zu sein, das ist Normalität. Es gibt nicht sozusagen irgendwas, was gleich sein muss, oder es gibt auch keine Hierarchien, die die eine Fähigkeit über die andere stellen. Das würde aber auch bedeuten, und deswegen schreibe ich am Anfang oder beschreibe ich auch mein Aufwachsen in diesem migrantischen Arbeiterviertel so, heute sprechen Menschen von sozialen Brennpunkten, und diese Gegenerzählung, die ich ja mache, ist ja eine Erfahrung, die ich gemacht habe, die mich ja bis heute prägt. Und zwar waren wir Kinder so unterschiedlich, wie man sie sich nur vorstellen kann. Also wenn ich unterschiedlich meine, dann alle Kategorien, die existieren, waren vorhanden. Und wir sind miteinander groß geworden. So, wir haben gestritten, wir haben uns auch mal gekloppt, haben uns wieder vertragen. Und das funktioniert. Mhm. Wir brauchen nicht die Sonderschulen oder die Schulen für die behinderten Kinder, dann die Hauptschulen. Also das braucht das alles gar nicht. Wir können mit all unserer Unterschiedlichkeit zusammenkommen, und wir sind unterschiedlich, und genauso müssen wir sozusagen auch als Lehrkräfte oder müssten Lehrkräfte den Kindern begegnen und sagen, der eine ist irgendwie, hat Bock auf Mathe, dann machst du halt gerade Mathe. Wenn du gerade irgendwie ein Jahr lang nichts anderes machen willst, als irgendwie auf einen Baum zu klettern, dann ist das genauso richtig. Dann wirst du vielleicht erst in 2 Jahren anfangen zu lesen. Aber was ich damit sagen will, ist, den Kindern so zu begegnen, wie sie sind. Und warum ich das so beschreibe, ist, es gibt ja Schulen, die so ähnlich ticken. Ne? Die kosten halt ein bisschen, und da kommen halt meistens nur weiße bürgerliche Menschen hin, die A, das Wissen haben, die natürlich auch ihren Kindern das ermöglichen wollen, eben ohne Druck und in ihrem Tempo sozusagen zu lernen, mit dem Wissen, dass sie irgendwann, wenn sie ein bisschen älter sind, sich bewusster zu entscheiden können, wenn sie sagen, ich möchte dann mal später irgendwie studieren oder ich möchte den Job antreten, sich hinzusetzen und zu sagen, das ist das, was ich dafür brauche, also tue ich das auch. Das beginnt aber nicht im Alter von, keine Ahnung, 9 oder 10 Jahren, sondern mit vielleicht 15, 16, 17. Du merkst schon, ich würde sozusagen alles komplett auf den Kopf stellen. Das würde aber natürlich heißen, wie gesagt, dass wir Gesellschaft analysieren und sagen, warum gibt es Ungleichheit? Warum gibt es Ungerechtigkeit? Und wir entschließen uns dazu, dieser Ungleichheit sozusagen zu begegnen und ein anderes Modell zu leben, das mehr sozusagen auf Solidarität und das Bejahen von Unterschiedlichkeit beruht.
Nun ist es so, inzwischen hat sich ja auch die Bundesrepublik ein Stück weit verändert. Und es treten mehr und mehr positive Beispiele, wo man Lebensläufe von schwarzen Menschen zeigen kann, die diesen Weg gegangen sind. Vom Arbeiterkind bis jetzt zum Akademiker und erfolgreicher Manager, Wissenschaftler, Professor, Politiker, Ökonomin, Buchautor und so weiter und so fort. Nun muss man das ja auch mit Vorsicht genießen, weil es auf der einen Seite durchaus eine positive Botschaft ist und es ist schön, ist, dass sowas zunehmend passiert, aber auf der anderen Seite soll das ja nicht das kaschieren, dass es immer noch diese strukturelle Barrieren gibt. Wie gehst du damit um? Und ich kann mir vorstellen, mit deiner Tätigkeit, mit deinem Buch, mit deinem Engagement bist du auch ein Stück weit Vorbild geworden. Du bist oft auch in den Medien. Wie gehst du persönlich damit um und wie sollten wir als Gesellschaft und als Community entsprechend auch damit umgehen?
Ich glaube, ich persönlich gehe damit so um, dass ich nicht müde werde zu sagen, dass ich nicht besser bin als irgendwer anders, nur weil ich jetzt irgendwie ein Buch geschrieben habe. Und das sage ich nicht nur, sondern das ist meine feste Überzeugung. Und wenn ich bei Lesungen bin oder eben Pressetermine habe oder so, dann arbeite ich zum Beispiel mit so Beispielen und sage, ich finde, die größten Philosophen findet man, wenn man ins Taxi steigt. Ne, du merkst schon, ich will in Frage stellen, dass die Menschen, die in unserer Gesellschaft als erfolgreich gelten, dass die besser sind oder intelligenter sind, intellektueller sind oder mehr wert sind am Ende des Tages als die Menschen, die ich vorhin beschrieben habe, die alte Menschen pflegen, die Kinder pflegen, die im Supermarkt die Regale einräumen oder wenn wir hier den Raum verlassen, den Raum wieder reinigen. Und ich mache das, das hört sich so banal an, aber diese fast als natürlich gegebene Hierarchie, wenn du Akademikerin bist, dann hast du es geschafft und du bist dann sozusagen auf der Sonnenseite des Lebens, beziehungsweise zumindest von deinem sozialen Status her besser gestellt. Ich glaube, dass das fundamental ist, das aufzubrechen. Weil was ich natürlich beobachte, wenn wir jetzt gerade ein bisschen politisch sein wollen und uns den Bahnstreik irgendwie anschauen, ne? Die Leute, also ich wäre nicht hier heute angekommen, wenn die Leute, die letzte Woche gestreikt hätten, nicht ihre Arbeit machen würden. Ob da ein paar Manager irgendwo streiken oder nicht, das hätte für mich keine Auswirkungen gehabt. Ich glaube, dass wir endlich an den Punkt kommen müssen, in Frage zu stellen, warum eine Krankenschwester sowohl sozial, aber auch von dem, was sie im Geldbeutel hat, schlechter gestellt ist als ein Manager, der eigentlich nicht so viel Mehrwert für die Gesellschaft und so bringt. Wir müssten eigentlich, wenn man so will, das ganze System einmal umdrehen und zu sagen, es gibt sozusagen relevante Jobs, die brauchen wir alle. Wenn ich in ins Krankenhaus gehe, dann brauche ich jemanden, der mich behandelt, der mich pflegt. Und auch da wieder jeder, der mal krank war, weiß sehr wohl, wie viel diese Menschen leisten. Und wir wissen auch alle, dass wir irgendwann mal alt werden und dass wir nicht irgendwo abgeschoben werden wollen, wo wir irgendwie eine Nummer sind und quasi die Leute gar nicht mehr pflegen können, weil sie so überfordert sind. Wir müssen endlich in Frage stellen, warum wir Menschen, die, auch wenn man den Klimawandel sich betrachtet, warum wir Menschen immer noch dafür wirtschaftlich und monetär, materiell sozusagen entlohnen dafür, dass sie schlechte Entscheidungen treffen, die am Ende des Tages viele von uns sozusagen ausbaden müssen. Du merkst schon, ich möchte sozusagen immer noch in einer Sprache sprechen, die wir alle verstehen, aber die Systemfrage besteht natürlich immer darin zu sagen, warum muss es reiche Menschen geben? So. Ich glaube, es gibt nur arm, weil es reich gibt. Und wenn wir sagen, wir kämpfen dafür oder wir entscheiden uns alle dazu, dass es das gute Leben für uns alle geben sollte, dann geht es uns allen besser. Und auch viele der politischen Fragen, die sich in den letzten Wochen und Monaten immer und immer wieder aufzeigen, zeigen ja auch, dass die Missstände da sind, dass die sozialen Fragen nicht angegangen werden und dass sich dadurch auch immer wieder das Potenzial einer rassistischen und dass sich das Potenzial für den Faschismus dadurch auch nähert.
Ja, absolut. Danke, dass du das auch nochmal so klar und deutlich machst, dass es um die Systemfrage geht und dass letztendlich jeder seinen Weg gehen sollte. Also ob ich jetzt als Kind Pilot werden möchte oder Krankenpfleger oder Professor für Volkswirtschaften, das sollte eine Entscheidung sein, die ich treffen kann und die ich basierend aufgrund meiner Interessen und meines Talentes treffen kann. Und dass natürlich auch sehr viele systemrelevante Jobs schlecht vergütet sind und nicht die finanzielle, aber auch nicht die allgemeine Wertschätzung bekommen, die sie benötigen, da stimme ich dir absolut zu. Und nichtsdestotrotz muss man da doch feststellen, dass es viele Berufe gibt, wo es vor ein paar Jahren undenkbar war, dass ein schwarzer Mensch diese Berufe ausübt. Also
zum Beispiel, dass wir zwei hier jetzt heute sitzen.
Genau, dass wir zwei heute hier sitzen, war vor 20 Jahren kaum vorstellbar, muss ich sagen. Und da frage ich mich, das ist ja ein Spannungsfeld. Also du willst nicht, dass Leute danach eifern, bestimmte Jobs zu machen, nur weil das gerade gesellschaftlich so anerkannt ist und weil man dafür auch richtig viel Geld verdient, ja. Aber nichtsdestotrotz ist es auch wichtig, dass wir diese Barrieren durchbrechen, weil nur so können wir es ermöglichen, dass jedes Kind tatsächlich nach dem geht, was es interessiert und wo man auch begabt ist. Und wie gehst du damit um?
Ich glaube, ich würde dir widersprechen. Ich weiß nicht, wie viele andere schwarze Kinder nicht auf die Hauptschule geschickt werden, weil ich und du hier sitzen. Ich weiß nicht, ob das sozusagen miteinander verbunden ist. Ich gehe mit, dass dieses Vorbilder haben, das, glaube ich, schon einen Unterschied macht für junge Menschen, für junge schwarze Menschen. Und gleichzeitig will uns ja so ein liberales System immer wieder erzählen, eigentlich, weil Armand es geschafft hat, weil Bettel es geschafft hat, können es ja alle schaffen, wenn sie sich nur anstrengen, was im Umkehrschluss heißt, dann habt ihr euch halt nicht genug angestrengt. Und dem will ich eigentlich widersprechen. Ich feiere es, dass es schwarze Menschen gibt, die in Bereiche, in Anführungszeichen, vorgestoßen sind, die man sich vor 20 Jahren nicht vorstellen konnte. Und das meine ich wirklich so. Ich feiere das. Und ich freue mich für jede einzelne Person. Und dennoch weiß ich, dass das für die einzelne Person toll ist und vielleicht für die Eltern auch noch toll ist. Und dann ist aber eigentlich vorbei, wenn daraus sich nicht strukturell oder politisch, und das hat dann natürlich auch was damit zu tun, was machen wir mit unseren Privilegien? Also setzen wir die ein, damit wir am Ende halt ein großes Bankkonto haben, was auch fein ist, ne? Also ich würde auch gerne meinen Eltern irgendwo ein Häuschen kaufen. Das ist so, ne? Darum geht's gar nicht. Es geht gar nicht sozusagen zu moralisieren. Wir leben nun mal im Kapitalismus, so, ne? Und wenn der morgen nicht abgeschafft ist, dann müssen wir natürlich irgendwie alle schauen, wo wir bleiben. Und dennoch bleibe ich aber dabei zu sagen, es ist, glaube ich, kein Widerspruch zu sagen, ich vergesse den kaputten Rücken und die kaputten Hände meiner Eltern nicht.
mir geht's heute besser, das war nicht umsonst. Und ich will aber gleichzeitig dafür sorgen, dass Gesellschaft sich so verändert, dass sie für meine Cousins, für meine Cousinen, für meine Tanten und für meine Onkels und für deren Kinder auch eine gerechte Welt ist.
Und da würde ich es gerne verbinden, weil ich leicht widerspreche und leicht zustimmen möchte. Weil ich glaube, je mehr es Menschen gibt, die bestimmte Barrieren durchbrechen, desto mehr kann das zur Normalität werden. Das ist ja nicht gegeben, ja, und muss nicht so sein, aber deswegen mehr kann das zur Normalität werden. Und desto mehr kann man auch diese strukturellen Barrieren angehen. Deswegen würde ich schon eine Erfahrung gerne teilen, die ich gemacht habe, seitdem ich Bundestagsabgeordneter bin. Und damit hätte ich nie gerechnet und war sehr overwhelmed. Und das spornt mich weiter an, dass viele junge Menschen sich, seitdem ich gewählt wurde, sich mit mir identifizieren und sich über Politik informieren und sich mit Politik beschäftigen. Das alleine halte ich schon für ein kleiner Schritt nach vorne. Dass diese Barrieren immer noch so stark vorhanden sind, ist, glaube ich, klar. Aber das Bewusstsein dafür, für Politik, und das Bewusstsein dafür, dass es auch diese Barrieren gibt und die Motivation bei Einzelnen ist dadurch gestiegen, genauso wie bei mir auch das entsprechend gestiegen ist, als ich andere, unter anderem Karam Badiabi, gesehen habe, der Bundestagsabgeordneter geworden ist oder auch im ersten Ausland schauen musste, was es dort für Vorbilder gibt. Deswegen glaube ich, beides bedingt einander und beides aus meiner Sicht sorgt dafür, dass wir dem immer näher kommen können, dass wir diese strukturellen Barrieren angehen. Und das bleibt aber auch natürlich ein langer Weg zu gehen. Also ich bilde mir jetzt nicht ein, dass ein paar Einzelne, die jetzt etwas geschafft haben, am Ende die große Revolution sind. Aber es braucht diese Beispiele, um auch dafür zu sorgen, dass es weitergeht.
Genau, und ich würde, glaube ich, ergänzen zu sagen, dass es trotzdem immer auf die politische Haltung ankommt.
Dem möchte ich absolut zustimmen. Absolut. Aber du hast absolut recht, natürlich. Also weil das auch kontraproduktiv sein kann, absolut. Deswegen, dem kann ich nur zustimmen. Wir könnten so ewig weiterreden. Und ich habe noch so viele Sachen, die mir einfallen. Aber ich würde doch vorschlagen, es schreit danach, dass wir eine weitere Ausgabe mit dir machen, wenn du bereit bist. Ich bin mir sicher, dass wir sehr viele weitere Themen ausfindig machen können, wo es sich lohnt, nochmal eine Podcast-Folge zu machen. Und ich möchte damit schließen, dass ich dir eine letzte Frage stelle, dass du deine Wünsche und deine Erwartungen an die neue migrantische Mittelschicht definierst. Gibt es denn etwas, was du dir wünschst? Ja, du hast ja viel die Systemfrage gestellt. Ist es etwas, wo du sagst, da würdest du dir wünschen, dass die neue migrantische Mittelschicht sich diesen Kampf stärker annimmt? Oder was ist es denn?
Vielleicht so ein bisschen zusammenfassend, das, was so zwischen den Zeilen immer so ein bisschen durchgeschimmert ist, hoffentlich. Ich benutze manchmal so ein Bild, wenn ich die neue migrantische Mittelschicht beschreibe. Und zwar, kennst du das, wenn die Straße geteert wird und alles ist so Asphalt und platt gemacht? Und dann so nach einer Zeit kommt so ein bisschen Moos, so kleine Pflänzchen zwischen dem Asphalt und dem Beton durch. Und so würde ich die neue migrantische Mittelschicht beschreiben. Eigentlich sollten wir nicht da sein. War nie vorgesehen, dass wir da sind. Und wir sind jetzt aber da. Und die Frage ist aber, was machen wir daraus? Und mein Appell wäre zu sagen, dass wir die Privilegien, die wir haben, nutzen, um Gesellschaft zu verändern. Und zwar so zu verändern, dass es ein Ort ist, an dem sich alle wohl und richtig fühlen und an dem es allen gut geht.
Das ist ein schönes Schlusswort. Vielen, vielen Dank, liebe Bertil Berre. Das war sehr spannend mit dir. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und dass wir über deine Arbeit und auch über dein Buch Nie mehr leise sein, die neue migrantische Mittelschicht, reden konnten. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Ich wünsche Ihnen eine angenehme Zeit und wir sagen bis zur nächsten Folge.
Dankeschön.
Tschüss.
Black Voices. Black Voices. Der Podcast mit Armand Zorn und seinen Gästen.